136 Opfer gibt es, Maueropfer meist genannt. Menschen also, die an der deutsch-deutschen Grenze auf der Flucht von Ost nach West bis 1989 ums Leben gekommen sind. Diese Zahlen nennt jedenfalls der neueste Stand der Forschung. Den kann man seit dieser Woche auch in einem Buch nachlesen. Die Todesopfer an der Berliner Mauer heißt es. Doch nicht alle Schicksale, die an diesem Sperrwall begannen, endeten auch tödlich. Was ist mit den Menschen geschehen, die ihre Familien im Osten zurückließen, ihr Hab und Gut und ihr Glück in der Bundesrepublik suchten? Diese Schicksale dokumentiert die Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfeld. Leiterin dort ist Bettina Effner. Schönen guten Morgen wünsche ich.
Ja, guten Morgen.
Welche Schicksale sind bei Ihnen dokumentiert, die dem Unrecht, das mit dem Mauerbau am 13. August 1961 begann, auch ein Gesicht verleihen?
Ja, in unserer Ausstellung findet man tatsächlich sehr viele Biografien von Flüchtlingen, die ganz unterschiedliche Gründe haben konnten, die DDR zu verlassen. Das reicht von einem jungen Studenten zum Beispiel Mitte der 50er Jahre, der zunächst überzeugt war vom Staat DDR und dann in einen Konflikt geriet, weil er sich für die Aufständischen in Ungarn einsetzte und dann der Universität verwiesen wurde und sich entschied, nach West-Berlin zu gehen, um dort weiter zu studieren. Wir haben Familien in den 80er Jahren, wo die Eltern sich überlegen, was soll mit den Kindern werden, welche Ausbildung sollen die Kinder haben. Sie sollen nicht diesen Militarismus erleben, der schon im Kindergarten beginnt und dann in der Schule weitergeht. Und auch diese Familien entscheiden sich zu gehen. Also es ist ein ganz breites Spektrum von Gründen.
Ist denn die Forschung da schon abgeschlossen oder gibt es unklare oder vielleicht sogar unbekannte Fälle, die noch wissenschaftlich bearbeitet werden müssen, wie bei der Aufarbeitung der Mauertoten?
Also ich denke schon, dass es noch einige Felder gibt, wo die Forschung tätig werden könnte. Die Gründe zum Beispiel, wie ich sie eben schon genannt habe, sind zwar bekannt, aber man könnte das noch stärker systematisieren und auch mal Zusammenhänge darstellen über die Jahrzehnte hinweg. Was auch noch gar nicht so gut dokumentiert ist, überraschenderweise, sind die Zahlen. Wir kennen zwar Gesamtzahlen der Menschen, die sich dann im sogenannten Notaufnahmeverfahren gemeldet haben als Flüchtlinge in der Bundesrepublik, aber das könnte man noch viel genauer darstellen, zum Beispiel, wo die Leute herkamen, aus welchen Regionen sie kamen, wo sie dann hingebracht wurden. Sie wurden ja ausgeflogen in die Bundesrepublik und wie es genau eigentlich für sie weiterging. Also da gibt es eine ganze Reihe von Punkten.
Sie sagen gerade, es gibt eine Reihe von Punkten. Wie wird denn Ihrer Meinung nach die Aufarbeitung der Geschichte des SED-Staates im wiedervereinigten Deutschland vorangetrieben? Gibt es da durchaus Felder, die man noch vorantreiben müsste? Und ist es vielleicht auch so, dass das ein bisschen in den Hintergrund drückt, weil in Deutschland die Aufarbeitung der NS-Zeit eine so große Rolle spielt?
Also diese Problematik der Konkurrenz, nenne ich das jetzt mal zur Aufarbeitung des NS, sehe ich nicht so stark. Ich denke, dass sich die Aufarbeitung der SED-Diktatur an vielen Orten auch zumindest gut entwickelt. Es gibt da immer noch Bedarf, ja, das will ich nicht bestreiten. Viele Einrichtungen sind auch klein und noch nicht so gut ausgestattet. Aber es passiert was und wir haben ja gerade auch das Jubiläumsjahr und da passiert wirklich sehr, sehr viel. Ich glaube, das wird dem Ganzen auch nochmal so einen Schub verleihen. Nichtsdestotrotz, was Sie ansprachen, wo ist noch was zu tun? Also gerade das Kapitel Mauertote, das ist auch mit dieser Publikation, die jetzt erschienen ist, noch nicht abgeschlossen. Denn diese 136 Maueropfer sind ja diejenigen, die tatsächlich zwischen 1961 und 1989 unmittelbar an der Berliner Mauer zu Tode gekommen sind. Und da müsste man noch mal weiter fragen. Also zum Beispiel, was ist eigentlich mit den Todesopfern vor 61? Da hat es ja auch schon eine Art Grenzregime in Berlin gegeben. Oder was ist mit denen, die an der innerdeutschen Grenze zu Tode kamen? Auch da liegen noch keine gefestigten Zahlen vor und man kennt die Schicksale im Einzelnen noch nicht. Oder auch Menschen, die zum Beispiel über Drittländer versucht haben, die DDR zu verlassen, die Bundesrepublik zu erreichen, über Bulgarien oder über Ungarn. Auch da gibt es unbekannte Fälle und da ist noch richtig viel Forschungsarbeit zu tun.
Kulturstaatsminister Bernd Neumann hat kürzlich gefordert, die Schulen müssten die DDR-Diktatur verstärkt behandeln, um ihrer zunehmenden Verharmlosung entgegenzuwirken. Das ist auch das Thema heute in Berlin am 13. August. Wie wird denn da verharmlost? Haben Sie da ein Beispiel? Ist Ihnen das auch immer wieder begegnet?
Ja, nur teilweise, also verharmlost vielleicht, indem so bestimmte Klischees gepflegt werden, die dann nicht hinterfragt werden. Also so dieses Bekannte, es war ja nicht alles schlecht und es gab bestimmte Felder von Sozialpolitik in der DDR und ja, Vollbeschäftigung so ungefähr, was heute oder gerade dann wieder in einem etwas rosigeren Licht erscheint, das muss man natürlich mit den Schülern sehr stark hinterfragen und dann schauen, wie sah das eigentlich aus, was steckte dahinter, wie war die wirtschaftliche Lage von diesem Staat wirklich. Und das kann man in den Gedenkstätten, die es ja zu diesem Thema gibt, da gibt es einige in Berlin, also an der Bernauer Straße, in Marienfelde, Hohenschönhausen mit dem Stasi-Gefängnis ist nochmal ein ganz anderer Aspekt. Das kann man da sehr gut und sehr anschaulich aufbereiten.
Vielen Dank, Bettina Effner, Leiterin der Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfeld. Mit ihr habe ich über die Folgen des Mauerbaus und seine Aufarbeitung bis heute gesprochen. Vielen Dank.